Heldenfunk.
Hallo und herzlich willkommen zum Heldenfunk Folge 40. Unsere Themen heute sind OpenSolaris Root Hosting und dann haben wir für euch noch die Heldenfunk Podcast Hitparade vorbereitet. Heute im Studio David Zoriapara. Hallo David.
Hi.
Dann haben wir noch den Johannes Schlüter wieder im Studio. Hallo, hallo Johannes.
Hallo Konstantin.
Den Andreas Huber. Hallo Andreas.
Hallo.
Unseren Produzenten Marc Baumann.
Ja, hallo.
Der heute hoffentlich wieder seine Hardware unter Kontrolle hat. Das ist nämlich der zweite Versuch, müsst ihr wissen. Egal. Und ich bin Konstantin Gonzalez. Ja, es geht um OpenSolaris Root Hosting, aber bevor wir ins Thema einsteigen, David, was machst du denn so?
Ich arbeite bei Sun im Webstack-Team und mache dort PHP und bin dort auch für Packaging für das OpenSolaris PHP zuständig mitunter.
Mhm. Cool, das heißt, wenn die Version von PHP nicht stimmt, dann dürfen wir uns bei dir beschweren.
Genau.
Genau, und daher kennst du natürlich auch den Johannes, oder?
Ja.
Genau, cool. Ja, und ihr beide habt euch überlegt, mal eine OpenSolaris-Maschine bei einem Hoster hosten zu lassen.
Genau.
Und läuft das schon?
Ja, das haben wir jetzt seit 2 Wochen im Betrieb, unseren Server. Mit jeweils eigenen Zonen, damit wir uns nicht ins Gehege kommen.
Mhm, cool. Und wie macht das mit der Administration der globalen Zone? Kriegt jeder einmal die Woche das Root-Passwort und dann geht das hin und her? Oder?
jeder hat natürlich das Root-Passwort und kann sich da seine Zone zu ein anlegen, wie er will. Mhm. Gibt halt eins auf die Finger, wenn man dann irgendwie Software installiert, die man nicht installieren sollte in der globalen Zone.
Okay. Und eigentlich sollte man gar nichts mehr in der globalen Zone installieren. Gerade wenn das so ein Server ist, der nur mit Web zu tun hat, gibt es eigentlich gar keinen Grund mehr, was in der globalen Zone zu haben, oder?
Nee, machen wir auch überhaupt nicht. Also alles läuft nur noch in den Zones selbst.
Mhm, cool. Ja, fein. Aber ihr habt wahrscheinlich ein bisschen suchen müssen, bevor ihr da einen Hoster gefunden habt, weil irgendwie ist das noch nicht so ganz oft unterstützt, oder?
Ja, also das Problem ist, man muss es ja erstmal booten, die Boot-CD. Mhm. Das muss irgendwie unterstützt werden. Wir haben jetzt verschiedene Möglichkeiten gefunden gehabt. Mhm. Irgendwie bei Hetzner ist es relativ gut dokumentiert, das Vorgehen. Wie bekomme ich das? Die haben das Image vorliegen vom 2009-06er Release.
Cool. Mhm.
Und kann man sich installieren.
Schön.
Laut Dokumentation. Wir haben dann noch ein bisschen weiter geschaut. Mhm. Der Jörg Mollenkamp in seinem Blog hatte das auch mal zu erwähnt. Da gibt es noch OVH als Anbieter. Oder KeyWeb hat David aufgetan als Anbieter, die ihm eine Möglichkeit bieten.
Ja, das ist ja schon mal Auswahl. Da haben wir schon mal mindestens 3, auf denen man, wo die wirklich von sich aus das unterstützen.
Genau, die meisten sagen natürlich, dass sie es offiziell nicht unterstützen, aber auf Anfrage sagen sie dann, kann man OpenSolaris gern installieren und sie helfen einem dann im Regelfall auch und unterstützen einen damit.
Ja, das ist nett.
Der Infrastruktur.
Dann habe ich noch aus dem Irk die Aussage von Thomas Wagner, dass er es auch bei 1&1 geschafft hat, wobei man da über das Rescue-System gehen muss. Andreas, du hattest das, glaube ich, auch schon mal gemacht, oder?
Nee, also ich hatte bloß von anderen gehört,
die das gemacht haben.
Mal das dann über das Rescue-System die Hauptplatte halt irgendwie vorbereitet haben und dann gebootet und installiert haben.
Das heißt, wie funktioniert das im Grunde? Bei denen, die das unterstützen, da sagst du halt idealerweise im Webinterface, hallo, installier mir mal ein OpenSolaris oder...
Also bei Hetzner scheint das so zu gehen. Wir haben jetzt keinen Hetzner-Account, wir haben es jetzt bei KeyWeb. Und KeyWeb, die haben uns ein KVM over IP zur Verfügung gestellt.
Ach, okay.
Wo wir eben dann quasi Zugriff auf die Maschine haben, über einen Java-Applet und eine Windows-Anwendung, mit der man ISO mounten kann, von dem gebootet wird.
Eine Windows-Anwendung
vom
ISO mounten.
Man muss leider das ISO für die Installations-CD auf den Server streamen.
Das auch noch.
Oder auf irgendeinem Samba-Server haben.
Lokal.
Irgendwo halt, von dem man das dann mounten kann. Also das ist ein bisschen ärgerlich und die Installation dauert ein bisschen, aber
okay.
Das ist mir wert, dass ich mein OpenSolaris anstatt irgendeinem Linux da drauf habe, dass ich da auch 5 Stunden warte.
Das ist richtig. Moment, wo liegt denn dann die CD? Müsst ihr die CD hochkopieren und dort in deren Infrastruktur auf einen Samba-Server legen?
Nein, sondern du legst sie daheim in deine Windows-Kiste, die du irgendwie wieder auftreiben musst und aus dem hintersten Eck rauskramen musst.
Oder aus der VirtualBox.
Oder aus der VirtualBox, genau. Da installierst du diese Applikation, diesen Treiber, der das hochlädt und dann schiebst du deine CD rein oder mountest dein ISO und dann schiebt er das auf den Server hoch, direkt in die Installation sozusagen.
Okay, also das ist dann bei KeyWeb so der Fall, ne?
Genau.
Okay. Mhm. Und bei Hetzner, bei OVH, müsste das theoretisch so gehen, dass du sagst, mach mir OpenSolaris und dann hast du das Image schon längst gemountet auf deinem Root-Server.
Der bootet das genau das Image und...
Okay. Und weißt du, wie das mit dem Rescue-System funktioniert bei 1&1 dann?
Nee, nicht so genau. Also die Anleitung, die ich mal irgendwo gesehen habe, die haben sich mehr dann auf BSDs bezogen. Mhm. Da haben die Leute schon etwas längere Erfahrung mit. Und da ist es üblicherweise so, du bootest das Rescue-System. Da gibt es immer eine Einstellungsmöglichkeit in der Admin-Oberfläche. Mhm. Und dann wird mit DD irgendein Basissystem rübergespielt und das dann gebootet und fertig installiert.
Okay. Also ich lese gerade im IRC, dass es auch bei Hetzner über das Rescue-System gehen muss. Gut, das klingt natürlich nach einem extra Step, aber das macht man ja im Regelfall einmal und dann kann man ja upgraden oder sowas. Dann müsste man eigentlich mal so eine Root-Hoster-Edition von OpenSolaris machen, die wirklich nur auf das Wesentliche runtergestrippt ist und dann holt sie sich den ganzen Rest über den Package-Manager. Das wäre doch mal eine Idee.
Es gibt ja das JAWS-Projekt auf OpenSolaris, das ist Just Enough Operating System, das ist halt ein OpenSolaris, also was komplett bis runter gestrippt ist auf das Minimum, was man braucht, um das Ding zu booten und Software vom Netz nach zu installieren.
Cool, ich glaube, das wäre dann mal ein super Anwendungsfall für das JAWS-Projekt, damit dann eben das nicht, vielleicht um von 5 Stunden auf 3 oder so runterzukommen oder 2. Gut, also bei Hetzner geht es über das Rescue-System, bei KeyWeb geht es über das Rescue-System, offenbar geht es bei OVH, da habe ich jetzt gar keine Daten. Aber
da geht es direkt, also da kann man das anklicken, bieten das offiziell an auf der Seite.
Ah, das finde ich ja cool, das muss man unterstützen. Und und dann gibt es noch eine Möglichkeit, dann gibt es noch die Möglichkeit, sich einen netten Hoster um die Ecke zu suchen, der vielleicht nicht ganz so bekannt ist, aber da auch persönlichen Service bieten kann. Einer von denen ist natürlich Interdos vom Sebastian Laubscher, aber es gibt sicherlich noch andere nette Hoster, die um die Ecke, die man vielleicht kennt und die man einfach mal bitten kann, eine OpenSolaris-CD einzuschieben. Deswegen also keine falsche Scheu. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, die ganz große Variante zu machen, nämlich über Amazon EC2 sich eine virtuelle Maschine einzurichten, wobei das schon ein bisschen teurer ist, oder?
Es geht, es kommt drauf an, also ich glaube, wenn du es über aufs Jahr rechnest, ist es relativ teuer. Mhm. Aber wenn man rumspielen will oder wenn man kurzfristig eine OpenSolaris-Kiste braucht, dann funktioniert das ganz gut. Also es gibt die ein, zwei größere Webseiten, die das auf OpenSolaris, auf EC2 hosten. Mhm. Randall Schwartz macht das sehr gerne und erklärt das auch immer gerne.
Mhm. Das Schöne daran ist nämlich, dass es fertige AMIs gibt, also Amazon Machine Images. Da gibt es einen Blog, blogs.sun.com/EC2 von dem ganzen Team bei Sun, der nichts anderes tut, als diese Amazon Images zu bauen oder in Zusammenarbeit mit anderen zu bauen. Und da gibt es ein fertiges Image mit OpenSolaris 2009.06. Es gibt ein fertiges Image mit einem gehärteten 2009.06. Dann gibt es eins mit den Immutable Service Containers, die schon auf 2009.06 installiert ist. Und dann gibt es noch ein fertiges Image mit Drupal und dem ganzen Webstack, alles auf einmal drauf. Kennst du eigentlich die Leute, die das gemacht haben?
Ich glaube nicht, nein.
Die haben einfach nur dein Produkt genommen und da drauf gepackt
genau,
und dich nicht gefragt. Okay.
Das Webstack-Team ist doch ein bisschen größer. Irgendjemand will schon gewesen sein. Mhm.
Aber das ist eigentlich schon nett, wenn man mal eben das aufsetzen will. Habt ihr mal ausgerechnet, was das im Jahr kostet? Weil ich habe mich noch nicht hingesetzt mit dem Taschenrechner.
Bei Amazon? Mhm. Ich weiß es gar nicht, aber es kommt auf $300 oder so im Jahr.
Ui, das ist natürlich ein bisschen...
Ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, die haben jetzt mittlerweile eigene Tarife für die jährlichen Sachen. Bei uns ist es relativ schnell rausgefallen, weil wir spezielle Anforderungen an unsere Root-Umgebung haben, die Amazon nicht erfüllt.
Okay, was waren denn... Ja, vielleicht mal interessant zu wissen, was waren denn eure Anforderungen?
Also die schwierigste Anforderung, die es zu erfüllen galt, war IPv6. Und da hat man einfach mit virtuellen Maschinen bei Amazon Regel keine Chance, im Regelfall. Genauso auch Hetzner bietet kein IPv6 an und ich wollte unbedingt IPv6 Routing machen und deswegen sind wir dann auch bei KeyWeb gelandet, weil die das auf Anfrage auch wieder machen.
Cool, IPv6. Ja, IPv6 ist eigentlich so ein Thema, was eigentlich längst hätte kommen müssen, aber was man wahrscheinlich erstmal so lange auf die lange Bank schiebt, bis es gar nicht mehr anders geht.
Ne? Ja, genau. Da ist auch einfach noch unheimlich viel Testingbedarf bei den Hostern und auch bei den Providern dabei deswegen.
Ich erinnere mich dunkel, dass wir, glaube ich, vor einem knappen Jahr oder mindestens einem halben Jahr im Heldenfunk schon mal über IPv6 gesprochen haben. Und damals hatte man noch den Eindruck, das kommt jetzt wirklich bald in nur wenigen Wochen.
Jahren.
Wann war, das, wann war das RFC oder wann war die Standardisierung? 1996? 97?
Ja, also IPv6 hat jetzt schon ein bisschen was von Duke Nukem, aber es ist nicht abgekündigt worden oder
nee,
so.
Noch nicht, nee.
Gut, schön. Das heißt, ihr habt jetzt 2 Wochen lang den Server laufen und macht ihr dann nur Testmaschinen drauf oder habt ihr so wirklich was produktiv laufen?
Also momentan ist noch relativ wenig produktiv. Ich glaube, David hat seine Seite via IPv6 produktiv drauf.
Genau, ich habe Blog und IRC-Client und sowas drauf laufen.
Client? Oh.
Ja, halt in irgendeinem Screen.
Der läuft dann in der virtuellen Maschine und dann...
Genau.
Loggst du dich ein, um zu wissen, was aufgelaufen ist?
Genau.
Ah, okay, cool.
Aber was wir noch drauf machen wollen, sind dann eben E-Mail und noch ein paar Webseiten mehr und was wir noch so brauchen.
Mhm. Ja, ich denke eigentlich auch schon drüber nach, meinen Blog mal zu verselbstständigen und hab da mal mit dem Sebastian drüber geredet, vielleicht ja, mal schauen, wie wir es machen. Also irgendwann will ich eigentlich auch meine eigene Maschine oder mindestens meine eigene Zone haben. Ihr könnt ja jetzt eigentlich auch Zonen vermieten, ne? Damit ihr die Kosten wieder reinkriegt oder sowas, ne? Ich meine, so eine IPv6-fähige Zone anzubieten, hat nicht jeder, ne? Das ist eine kleine Marktnische, die man sicherlich da nutzen kann. Das, warum nicht? Ja, fein, dann sagt uns mal, wie es weiterläuft und was dann noch kommt. Ja, Andreas, möchtest du nicht auch mal so einen Root-Server haben?
Ja, also ich habe momentan so einen virtuellen Root-Server und dadurch gezwungenermaßen Linux, weil so ein richtiger Root-Server, weil der ist mal locker mal mit 50 Euro dabei im Monat, das war mir einfach noch zu teuer. Deswegen bin ich da auch eher an diesem Home-Server-Projekt dran, dann kaufe ich lieber einmal Hardware und stelle die zu Hause hin. Da kann ich auch gleich einhaken, weil ich habe inzwischen mal ein Update gemacht und bei der Gelegenheit mal kurz vom Strom getrennt und den Strommesszellgerät für Rolf rangehängt, weil der hat das letzte Mal oder vor einigen Folgen gefragt. Und er kommt im Idle bis auf 30 Watt runter.
Okay.
Ich muss dazu sagen, er hat auch 4 Platten, also die interne, eine 2,5 Zoll externe und 2 3,5 Zoll mit eigenen Netzteilen extern. Okay. Die sind alle auch mit an dem Strommessgerät dran. Und ja, beim ZFS Scrub oder so kommen da dann mal 45 Watt hoch. Also so in dem Bereich liegt der Mac Mini.
Cool. Ja, ich habe vergessen zu fragen, was kostet denn jetzt eigentlich euer Root-Server?
Also wir haben so eine mittlere Variante gewählt und der kostet uns 60 Euro im Monat.
Okay, alles drum und dran und dann 30 pro Nase, wenn man sich das teilt. Ja, das stimmt. Cool, ja, dann vielleicht findet ihr ja noch jemanden, der mit die Kosten übernimmt. Ich glaube nicht, dass er bis jetzt groß ausgelastet ist, oder?
Nee, überhaupt nicht.
Von daher, dann vielleicht hat ja jemand Lust von unseren Hörern, sich bei euch noch draufzusetzen auf den Server und dann hat man dann die Möglichkeit, vielleicht ein bisschen mehr, ein bisschen weniger Kosten auflaufen zu lassen. Ja, prima.
Reklame.
Herr Held, wir haben den Datenschutz auf den Fersen. Schnell, wir müssen die Sicherheit unserer Kundendatenbank erhöhen. Alles muss verschlüsselt werden. Zack, zack. Die Datenbank, das Webportal, das Netz, alles. Der Datenschutzbeauftragte kommt schon nächste Woche. Schaffen Sie das überhaupt?
Verschlüsseln? Moment mal. Fertig, Chef.
Sun Ultraspark T2 Server. Mit starker Verschlüsselung und 2x10 Gigabit Ethernet direkt in die CPU. Die Netzwerkwaffe. Nur für echte Systemhelden.
Dann kommen wir zu dem nächsten Thema. Und zwar hatten wir ja unsere Hörer gebeten, uns eure Lieblingspodcasts zu nennen. Wir erinnern uns, der Sebastian Laubscher hatte sich beschwert, dass es so schwierig ist, gute Podcasts zu finden, denn die üblichen Verzeichnisse sind ja alle voll übernommen und infestiert von kommerziellen Podcasts oder Zweitverwertung von irgendwelchen drittklassigen Fernsehcontent. Und wir haben Post bekommen. Wir haben jetzt eine sehr lange Liste von Podcasts bekommen, was auch so ein bisschen diesem Longtail-Phänomen in der Web 2.0-Industrie geschuldet ist. Das heißt, wir haben viele Podcasts, die genau einmal benannt wurden und ein paar Podcasts, die mehr als einmal benannt wurden. Fangen wir mal an mit den größten Hit. Das ist natürlich der Chaos Radio Express vom Tim Pritlove und natürlich seinen illustren Interviewpartnern. Wer von euch kennt den Chaos Radio Express nicht?
Der Andreas. Da muss ich mich outen, weil ich bin einfach, obwohl ich hier mitmache, kein Podcast-Hörer. Ich lese lieber Blogs, deswegen muss ich leider zugeben, dass ich keinen einzigen von diesen Podcasts kenne, weil ich gar keine Podcasts kenne.
Das macht nichts. Also den kann ich auch sehr empfehlen. Der Chaos Radio Express ist mehr sowas für die längere Autofahrt. Also wenn du mal 2 Stunden im Zug hast oder sowas, dann ist es wirklich gut. Das sind wirklich lange Interviews, die über 2 Stunden gehen, über alle möglichen Themen. Kaffee, Techno, Geek-Themen, aber auch Piraten. Der Piraten-Podcast war klasse. Kein einziges Wort über die Partei, sondern einfach nur, wie haben die Piraten damals gelebt. aber es gab da interessante Parallelen, wie zum Beispiel, dass die Piraten ein sehr gut funktionierendes Sozialsystem hatten oder so. Also auch sehr empfehlenswert. Ja, und auf Platz 2 teilen sich 2 Podcasts. Der erste Podcast ist das Küchenradio. Das haben mindestens 2 Leute gut gefunden. Wer von euch kennt das Küchenradio?
Ich kenne das.
Ich auch.
Ah, dann erzählt doch mal, was ist denn das Küchenradio?
Also das Küchenradio, das sind vier Journalisten vom Deutschlandradio, die privat sich einfach ursprünglich mal in einer Küche zusammengesetzt haben und auf eine sehr lustige und lockere Art und Weise ein Bierchen getrunken haben und einfach über alles Mögliche so geredet haben. Mittlerweile haben sie auch immer wieder nette Gäste. Also da war mal jemand dabei, der Daumenkinos macht und cool. und entsprechend andere Sachen. Und komische Leute sind dort und es ist immer sehr lustig. Also auch so im Rahmen 1-2 Stunden immer nett so also auf einer Zugfahrt zu hören.
Wir werden euch die Links raussuchen mit Hilfe von Google, damit ihr dann nur noch zu klicken braucht. Aber ich nehme an, diese ganzen Podcasts findet man auch, wenn man sie in Google eintippt. Ja, und der andere Platz 2, auch ebenfalls mit der gleichen Anzahl von Stimmen, ist der Mobile Max Podcast. Auch einer aus dem Dunstkreis von Tim Pritlove. Das sind dann 3-4 Leute, die sich, glaube ich, alle 2 Wochen oder so im Studio treffen und dann über Mac-ähnliche Themen auch wieder 2 Stunden lang erzählen. Was auch relativ lustig ist, auch sehr zu empfehlen, vor allem wenn man sich mit iPhones und Macs beschäftigt. Ja, und dann kommt eine lange Liste von Podcasts, die genau einmal genannt wurden. Ich gehe die einfach mal durch. Wer von euch kennt Fernsehkritik.tv? Ich weiß jetzt auch nicht genau, wer den genannt hat. Einer aus der Münchner Open Solaris User Group hat Fernsehkritik.tv genannt. Klingt interessant, weil es natürlich da um Fernsehkritik geht. Das Fernsehen bietet ja immer mehr Anlass für Kritik und wahrscheinlich auch für Humor. Also Fernsehkritik.tv. Dann haben wir noch den NPR Car Talk. Den hat der Stefan Schneider angeschleppt. Stefan ist ja unser Holodoc, den wir auch schon mal im Studio hatten. Und der meint dazu, warte mal, ich suche da, glaube ich, nochmal seine Mail dazu raus. Der schreibt dazu, ein Muss für jeden, der technischer Dienstleister ist. Das hätte ich jetzt nicht vermutet bei Car Talk. Kunden brauchen meistens einen Lebensberater und nicht nur einen Mechaniker. Ah, cool. Das scheint so zu sein, wie das, was man mit dem Mechaniker so beredet, was jenseits des Autos ist. Für alle Podcastmacher, der Abspann ist sensationell, man braucht aber ein gutes englisches Ohr. Gut. Also hier die Empfehlung vom Stefan. NPR Car Talk. NPR steht für National Public Radio, glaube ich. Das ist sowas wie das ARD der Amerikaner. Da hat ja auch das öffentlich-rechtliche System einen schweren Stand in Amerika, muss man sagen. Ne? Man kennt eigentlich nur die großen privaten Sender und kaum noch die öffentlich-rechtlichen. Ja, und dann hast du noch den Floss Weekly angeschleppt.
Genau, Floss Weekly, das ist geht auch um Open Source Software, eigentlich einmal in der Woche irgendein Thema, sei es Open Write Group oder sei es irgendwie, die hatten mal einen Podcast über Open Solaris, über PHP, sonst was. Das wird von Randall Schwartz gemacht, zum Buchautor, der in der Perl Community sehr bekannt ist, und John O'Bacon, der Ubuntu Community Manager, machen das zusammen.
Mhm. Cool. Also Floss Weekly klingt auch sehr gut, vor allem wenn man so ein bisschen auf dem Zahn der Zeit bleiben will, was genau. So aktuelle Open-Source-Projekte ist. Ja, und dann machen wir gleich weiter mit der FM4 Musikerziehung. Den habe ich mir nämlich gleich abonniert, als du den erwähnt hast. Worum geht es denn bei der Musikerziehung?
Ja, wie der Titel ja schon richtig sagt, es geht darum, die Leute zu erziehen und einfach mal zu sagen, was steckt hinter Acid House oder hinter den Genrenamen, was steckt dahinter, wie haben die sich entwickelt, und das wird immer sehr lustig und sehr kurz und knapp in 2-3 Minuten erklärt uns eigentlich immer was zum Lachen und trotzdem informativ.
Praktisch, das finde ich gut. Und dann habe ich auf meiner Liste, die völlig willkürlich zusammengesetzt ist, ich glaube noch nicht mal nach dem Alphabet, aber egal, den Not Safe for Work Podcast. Ist so ein bisschen wie Küchenradio, würde ich fast sagen. Also diesmal sind es aber nur zwei Leute. Das ist nämlich der Tim Pritlove, unser üblicher Verdächtiger aus der Podcast-Szene, aus der deutschen, der sich mit dem Holgi ins Studio setzt und gemeinsam erzählen sie auch über Gott und die Welt. Ist sehr unterhaltsam, ist auch not safe for work, also nicht unbedingt zum laut im Büro hören. Aber naja, Podcast hört man meistens im Auto oder über Kopfhörer, da muss man jetzt keine Angst haben. Dann hat noch der Wolfgang Stief den Retrobits-Podcast angeführt. Das ist ein amerikanischer Podcast und der geht exklusiv um die goldene Zeit der Homecomputer. Also nicht nur die üblichen C64 Amiga-Themen, sondern auch mal so Sharp-PCs. Damals gab es ja auch Sharp-Homecomputer oder wie hießen die nochmal von Amstrad, gab es da auch nochmal welche oder die Sinclairs, kommen alle nochmal wieder zu Ehren und da gibt es dann auch das ein oder andere Interview mit Entwicklern der damaligen Maschinen, also auch sehr schön. Dann gibt es noch beim Saarländischen Rundfunk SR2 Fragen an den Autor, da gibt es regelmäßig jemanden im Studio, der ein Sachbuch geschrieben hat und da interviewt wird. Und Deutschlandradio Kultur Mahlzeit, kennt ihr das?
Das sagt mir nichts.
Mahlzeit, da habe ich dazu noch was gekriegt. Das klang nämlich auch sehr interessant. Mahlzeit. Ihr seht, wir sind gut vorbereitet. Deutschlandradio Kultur Mahlzeit. Kurze Interviews, circa 5 Minuten mit Udo Pollmer über jeweils ein aktuelles Thema aus der Welt der Lebensmittelchemie. Genau, den habe ich mir deswegen auch gemerkt. Nicht selten mit gerade gerückten Ernährungsmysterien. Erscheint einmal wöchentlich auf Deutsch. Also das ist ja auch mal interessant, wenn man wissen will, was hinter dem ein oder anderen Lebensmittelhype oder Krise steckt. Deutschlandradio Kultur Mahlzeit. Und dann hat der Wolfgang, der sehr fleißig war, auch noch Crop FM gebracht. Crop kommt nicht von Cropping in der Fotografie, sondern kommt von den Crop Circles, also von Kornkreisen. Und da geht es halt bei Crop FM um Verschwörungstheorien. Also auch hier noch kurz die Zusammenfassung für alle, die sich gerne mal abseits der üblichen Argumentationen über Verschwörungstheorien, UFOs, alternative Energien und allerlei esoterischem Schabernack unterhalten lassen wollen. Eigentlich eine Radiosendung in einem Grazer Privatsender, also Deutsch. Circa 2 Stunden und meistens als 1:1 Interview. Das klingt eigentlich auch ganz interessant. Verschwörungstechnologien, das hat auch so ein bisschen was mit Hackertum, oder?
Total, natürlich die 23, die 42.
Eben, da haben wir auch immer wieder mal so größere Überschneidungen, also klingt auch gut. Dann hat jemand noch das Radio Tux angebracht. Kennt ihr Radio Tux?
Radio Tux bin ich vor Jahren mal drüber gestolpert. Mhm. Ist ein Open Source Linux fokussiertes Webradio Podcast, was relativ viele Interviews hat. Ich sehe die regelmäßig auch auf der Frostcon-Konferenz, haben die ihren Stand, wo sie Leute interviewen.
Oh, schön.
Aus verschiedenen Projekten. Allerdings habe ich die Zeit selber nicht gehört.
Ja, dafür machen wir das, ja. Es ist schön. Ich denke, dass eure MP3-Player sich deutlich füllen werden. Also auch die unserer Leser, wenn man jetzt mal alle durchprobiert, die jetzt so kommen. Dann wurde noch genannt der POFAX, der Podcast für alternative Computersysteme. Den haben wir ganz früh im Heldenfunk vorgestellt. Ich glaube, die erste oder zweite Folge war das. Da geht es halt um alternative Computersysteme. Den macht der Mario aus Magdeburg. Und der hat dann regelmäßig im Studio Interviews mit Vertretern von alternativen Computersystemen. Das ist eigentlich alles Mögliche drin. Der hatte zum Beispiel mehrere Folgen zu verschiedenen Betriebssystemen auf Amiga-Hardware beziehungsweise Ablegern von Amiga-Betriebssystemen auf PC-Hardware. Das heißt, es werden da auch mal alte Betriebssysteme wieder aus dem Hut gezaubert. Aber es gibt auch sehr aktuelle Themen. So hatte ich auch die Ehre, mal im POFAX ein Interview geben zu dürfen. Einmal zu ZFS und einmal zu Heimservern. Und also auch durchaus mal zum Reinhören gedacht. Dann wurde noch genannt HR2 Der Tag. Ich bin jetzt kein Hesse. Kennt jemand von euch Der Tag? Das klingt wie, ich bin jetzt mal auf die Webseite gegangen, ist wohl so ein bisschen eine Zusammenfassung von aktuellen Ereignissen. Wahrscheinlich auch sehr interessant für Leute, die nicht aus Hessen kommen. Und dann noch die drei Vogonen. Den Podcast habe ich vorher auch noch nie gehört. Aber die Webseite ist vielversprechend. Denn dort gibt es nämlich eine Tag-Cloud. Und in der TechCloud tauchen so die üblichen Verdächtigen auf, so Apple und iPhone und Linux und Open Source und so weiter. Windows taucht da auch auf. Und in der aktuellen Folge von Die drei Vogonen geht es um Open Office for Kids. Das ist wohl ein neuer Fork von Open Office, der eben Open Office wieder zurechtstutzt, sodass Kinder damit klarkommen. Und das finde ich ist eine super Idee. Dann gibt es noch Radio Fritz Trackback. Radio Fritz kenne ich. Kennt einer von euch den Trackback-Podcast?
Ich hatte es nur mal am Rande gehört, aber ich bin mir gar nicht mehr so richtig sicher. Radio Fritz ist natürlich eine Institution, die man eigentlich sehr gut kennt.
Dann gehen wir mal auf die Webseite. Radio Fritz Trackback. Radio Fritz Trackback. Das Blog zur Trackback-Show. Dann schauen wir mal, was es da für Themen gibt. Aha, auf spreeblick.com gehostet. Interessant. Unsere Netzwerkanbindung ist hier etwas langsam. So, trackback.fritz.de. Die ziehen gerade um, okay. Protokoll vom 23. August, was haben wir denn da? Product Placements und die GEMA. Rechtsanwalt Robert Scherzer über Hot or Not mit dem Foto anderer Leute und was daraus werden kann, okay. Auch so ein dankbares Thema. Was mache ich im Web mit diesen schwierigen Themen wie Copyright oder Rechte an Musik, Rechte an Fotos? Dann haben wir noch Online-Filmkritik. Also es scheint wie so eine bunt gemischte Themenvielfalt zu sein. Haben die denn eigentlich eine Tech-Cloud? Nee. Aber verschiedene Kategorien. Also durchaus auch mal was zum Ausprobieren. Dann ein Bericht über CCC. Klar, in Berlin auch unumgänglich. Gut, dann haben wir Radio Fritz Trackback auf unserer Empfehlungsliste. Ja, und dann haben wir zum Schluss noch den Zeitgeist-Podcast. Der wurde uns auch empfohlen, aber ich habe dazu leider keine weiteren Texte. Das heißt also, wenn ihr uns weitere Podcast-Tipps schickt, dann schickt uns doch einfach mal 2-3 Zeilen dazu, was euch an diesem Podcast gefällt. Ich habe nämlich jetzt zum Zeitgeist-Podcast nicht auf Anhieb die Webseite gefunden. Das ist dummerweise eins der Wörter, die bei Google die eigentliche Webseite verdrängt haben.
Vor allem dieses neue GNOME-Projekt dürfte da wahrscheinlich auch mit reinspielen.
Zeitgeist. Was ist denn das für ein GNOME-Projekt?
Die machen wohl irgendwie so eine Dateiorganisation nach Zeit. Also das.
Zeitgeist, okay.
Kommt wohl irgendwie mit der nächsten GNOME-Version.
Cool. Ist das sowas? Das ist aber jetzt nicht sowas wie Spotlight oder so, ne?
Nee, das ist eher so. So ein bisschen wie, in die Richtung wie diese Smart Folders von Apple. Mhm. Dass man sagen kann, okay, ich habe hier einen Folder, da sind alle Dateien, die ich gestern angelangt habe, drin. Oder da ist ein Folder von letzter Woche. Mhm. So in die Richtung.
Das klingt eher nach einem Nautilus-Plugin.
Themen, ja. Ja, schon eher eine Komplettumarbeitung. Also ich habe bis jetzt bloß Screenshots gesehen, aber sah sehr interessant aus.
Cool.
Ich habe jetzt die Webseite gefunden. Also das scheint auch was zu sein, was so ganz typisch Technik-Fokus hat. Da geht es hier zum Beispiel um die Programmiersprache Go von Google.
Okay.
Oder um den Cine HD von Dell. Also da wird einfach alles, was so gerade besprochen wird, in dem ganzen Technikumfeld.
Scheint ein englischer Podcast zu sein. Ich habe jetzt auch was gefunden, was so aussieht.
Ich habe was Deutsches gefunden.
Ah, okay, dann habe ich nämlich was anderes. Dann ist das, das ist die Kategorie in einem Blog, siehst du? Ja, dann schau doch mal, was siehst du denn da für Themen?
Also, wie gesagt, da geht es hier um Skype, dann geht es mal wieder um E-Book-Reader. Also wirklich, da wird alles Mögliche so angesprochen. Die machen einfach alles, was man so. Es hat keinen echten Fokus, glaube ich, einfach nur Technik an sich, was gerade so interessant ist, ja. Cool. Was also gerade so neu so die neuesten News mal verarbeitet. Hier geht es zum Beispiel auch mal um SSH-Zugänge, einfach abhärten. Mhm. Und gleichzeitig geht es um Opera 10.
Oh, das ist aber sehr weit gefasst.
Das ist sehr weit gefasst, ja.
Aber gut, ich meine, wenn man so mal ein bisschen von allem etwas mitkriegen will, dann scheint der Zeitgeist-Podcast sehr gut zu sein. Das heißt, vielleicht schreibst du mal in das Wiki den Link, den du gerade gefunden hast, damit wir dann nämlich die Sachen, den Link posten können. Cool. Ja, E-Book-Reader ist auch so ein Thema, wo ich in letzter Zeit arg am Recherchieren bin. weil ich denke, das wäre eigentlich mal praktisch, sowas zu haben für die ganzen Dokumentationen. Hast du da mal dich mit befasst?
Ich hatte mich damit befasst, weil ich es eigentlich relativ interessant finde, aber nachdem Amazon angefangen hat, ja einmal Bücher zu löschen von den Überbrüdern, bin ich dann davon wieder weggekommen, weil ich das eigentlich, ich mag, wenn ich was gekauft habe, es auch behalten können.
Ja, also gut, ich muss auch sagen, der Amazon Kindle kommt für mich auch nicht in Frage. Die haben die ja jetzt angefangen, den in Europa zu vermarkten. Aber wenn man so ein bisschen hinter die Kulissen schaut oder zwischen den Zeilen liest, dann ist das eher die Kampfansage von Amazon an die Publisher, die Preise zu drücken. Also es gibt da einen interessanten Artikel, den hat nämlich ein Autor geschrieben, der Bücher auf Amazon verkauft, der irgendwie 10 Bücher oder so drauf hat. Und er hat dann ganz offen gesagt, in seinem Blog postet er nur Links auf seine Papierbücher, weil nur dafür sieht er überhaupt irgendwelche, wenn auch winzigen Profite oder winziges Geld, was er dafür bekommt. Und für E-Books kriegt er so gut wie nichts. Also kriegt er gar keine Bücher über, gar keine, Compensation, wenn er jetzt einen Link auf ein E-Book postet. Da hat er keine Motivation für. Und dann hat er nochmal in so einem sehr langen Blogartikel dargelegt, warum das schädlich für die Publisher ist. Also aus dem Krieg will ich mich raushalten und ich glaube, es ist wichtig, dass man den E-Book-Reader unabhängig vom Content-Anbieter hat. Ich habe jetzt lange recherchiert. Es gibt jetzt von Sony einen E-Book-Reader. Interessanterweise hat Sony jetzt die Rolle des Nicht-Monopolisten eingenommen. Das ist für Sony was ganz Neues, weil Sony normalerweise der Monopolist ist. Aber jetzt beim E-Book-Reader haben sie jetzt angefangen, das EPUB-Format zu unterstützen. Also es kristallisiert sich, dass das EPUB-Format das Anti-Amazon-Format ist oder zumindest die mehr oder weniger offene Alternative ist. Aber um DRM kommt man zurzeit nicht rum. Also das EPUB-Format ist zwar ein offenes Format, aber man kriegt es eigentlich, wenn man Bücher kaufen will, nur mit DRM-Content. Es gibt ein paar E-Book-Stores, die tatsächlich die Bücher ohne DRM verkaufen. Ich glaube, der O'Reilly-Store gehört sogar dazu. Die machen es auf Vertrauensbasis, das finde ich sehr gut. Aber auf jeden Fall gehört es dazu, wenn man eine Alternative zu Amazon sucht. Also manche Leute finden auch Amazon toll und ich will die auch nicht davon abhalten. Das ist jetzt nur meine persönliche Meinung. Also Simon Phipps hat auf einem Vortrag auf der Open Source Developer Conference so schön gesagt, der größte Feind von Open Source ist ein glücklicher Sklave. Das heißt also, es hat durchaus auch was für sich, in einer glücklichen, abgeschlossenen Amazon-Welt zu leben, aber da draußen gibt es eigentlich eine immer unübersichtlicher werdende Fülle von Readern. Also es gibt jetzt Reader von, also in Deutschland alleine gibt es mindestens 5 oder 6 verschiedene Reader, die gerade vermarktet werden. Und dann gibt es eine chinesische Firma, die ihren Reader gleich von 5, 6 verschiedenen Firmen weltweit vermarkten lässt. Das ist immer der gleiche Reader unter anderen Marken oder sowas. Und das kann relativ schnell unübersichtlich werden. Aber in Deutschland hat sich jetzt Hugendubel, Libri.de und noch so ein paar andere Bücherfirmen zusammengeschlossen und die verkaufen den Sony Reader, die verkaufen einen Reader, der heißt Bookkeen Opus, der sehr gut zu sein scheint. Und es gibt einen neuen von iRiver, das ist diese MP3-Player-Firma. Die sehen ziemlich gut aus. Die kann man in jedem Hugendubel-Laden angucken. Also da kann man mal ein Gefühl dafür bekommen. Und das würde ich auch jedem raten, denn diese E-Paper-Technologie ist wirklich cool. Also das ist wirklich klasse. Wo ich noch nicht so sicher bin, ist die übliche Displaygröße liegt bei 6 Zoll. Das ist ungefähr Taschenbuchgröße. Also so kleines Taschenbuch mit einem Roman oder sowas kann man drauf bequem lesen. Ich würde da ja gerne PDFs unterbringen und also so Dokumentation oder was. Und ich habe das Gefühl, das könnte zu klein sein. Also man kann die wohl im Quermodus machen und dann hat man die obere Hälfte oder die untere Hälfte von der PDF-Seite. Das könnte reichen, aber ich habe es noch nicht ausprobiert. Aber die Einstiegshürde liegt im Moment bei ungefähr 250 Euro. Also der einfachste Bookreader, den man in Deutschland kaufen kann, der kostet 250 Euro. Das ist dieser Bookkeen Opus. Es gibt auch noch einen günstigen Reader, der heißt B-Book irgendwas. Scheint von der Qualität nicht ganz so toll zu sein, aber den gibt es dann auch mal für etwas weniger als 250 Euro, aber das ist noch so ein bisschen die Schau. Ich nehme an, das wird nach Weihnachten drastisch runtergehen. Ich nehme an, die versuchen jetzt alle noch das Weihnachtsgeschäft mitzunehmen und dann werden dann neue Reader angekündigt. Es gibt eine deutsche Firma, die sich engagiert, die heißt Texter, TXTR. Die bieten einen E-Book-Reader an, inklusive Wireless-Anbindung und eingebauten Bookshop, und man kann dann alles kostenlos nutzen. Das heißt also, man kann den Reader zu einem Fixpreis kaufen, 300 und ein paar zerquetschte Euro. Und da drin sind die Online-Gebühren schon vorhanden, sodass man dann an jedem Ort, so ähnlich wie bei Amazon Kindle, sich die Bücher herunterladen kann.
Bei Amazon Kindle ist es ja noch über Roaming, da war ja noch diese Geschichte, dass es noch nicht deutschlandweit wirklich gut verfügbar zu sein scheint.
Selektiv, also wenn du den Amazon Reader kaufst, dann kannst du in Deutschland Bücher von Amazon kostenlos herunterladen. Du kannst aber, glaube ich, keine Blogs lesen.
Die machen Roaming über AT&T in den USA.
Genau, und übernehmen aber die Kosten. Das heißt also, du musst das nicht bezahlen. Oder die haben mit AT&T da ein Abkommen oder sowas. Und bei Texter ist es so, die Kosten für die Online-Geschichte sind mit drin, wenn du bei diesem Texter-Buchladen einkaufst. Wir müssen nochmal gucken, ob das für RSS... Weil ich finde es eigentlich schon interessant, RSS-Feeds drüber zu lesen, aber das ist für mich kein Must-Have, weil ich kann RSS-Feeds ganz toll auf dem Telefon lesen. Habe ich mir auch schon angewöhnt. Das ist jetzt nicht ein Feature, wofür mir das Glück abhängt. Deswegen weiß ich nicht, ob ich einen Reader haben will, der jetzt unbedingt einen Wireless LAN haben muss, oder ob es nicht auch reicht, den einmal mit neuen Büchern zu betanken. Also das ist ein Punkt, wo man viel Geld sparen kann, wenn man sagt, es reicht mir, wenn ich den über USB betanke.
Ich habe jetzt gerade mal auf der Texter-Seite geschaut. Mhm. Der hat einen Wi-Fi.
Ja, der hat Wi-Fi.
Und der hat, der unterstützt, was auf der Webseite steht, EPUB und PDF.
Ja, also ich würde auch sagen, EPUB ist ein Muss, damit man Bücher kaufen kann. Was ganz toll ist, die meisten deutschen öffentlichen Bibliotheken unterstützen E-Books im EPUB-Format. Und zwar kostenlos. Das heißt, wenn man einen Bibliotheksausweis hat, kann man über die Webseite der eigenen Bibliothek sich Bücher ausleihen. Die sind dann DRM behaftet, aber die sind dann so programmiert, dass die dann nach 7 Tagen einfach verschwinden und man muss die Bücher nicht wieder zurückbringen. Und das, finde ich, ist eine super Sache. Wenn das mehr Leute machen, dann könnte das so einem E-Book-Reader schon zum Durchbruch verhelfen.
Und dann kommt noch dazu, dass Google jetzt ja angefangen hat, Bücher zu scannen und auch im EPUB-Format freistellt, wenn zur Verfügung stellt, wenn das Copyright nicht mehr, also da ist. Wenn
es nicht mehr da ist oder wenn die sich mit denen
verfallen ist.
Geeinigt haben oder wenn der Autor nicht laut genug
gespielt hat. Da kriegt man manchmal interessante Bücher, vielleicht aus dem 18. Jahrhundert, aber...
Ja, also es scheint so zu sein, dass EPUB-Unterstützung da wirklich der, ich sag mal in Anführungszeichen, offene Standard ist, ob mit oder ohne DRM, und dafür gibt es auch eine relativ große Auswahl. In Amerika ist ja der große Konkurrent Barnes & Noble, die haben ja ihren eigenen Reader gebaut, den Nook, den es aber in Deutschland nicht gibt, aber die haben jetzt auch umgeschwenkt von ihrem eigenen DRM-Format auf EPUB. Also das scheint jetzt eine sichere Wette zu sein, zu sagen, okay, EPUB ist jetzt das Format der Wahl, wenn man jetzt nicht in der Amazon-Welt lebt. Und wenn man einen E-Book-Reader kauft, der EPUB unterstützt, müsste es eigentlich okay sein. Aber gut, wir halten euch auf den Laufenden. Ich warte schon, bis der Erste aus meinem Bekanntenkreis sich so einen E-Book-Reader kauft. Obwohl ich meistens immer der Erste im Bekanntenpreis bin, der sich irgendwelche Gadgets kauft. Ja, vielleicht nach Weihnachten oder doch vor Weihnachten, wer weiß. Was würdest du denn auf so einen E-Book-Reader drauf machen?
Natürlich erstmal viel Dokumentation, die man einfach so braucht und lesen will. Einfach unheimlich viele, ja, auch ganz normale Bücher, aber vor allem auch die technischen Bücher, die gibt es einfach sehr oft mittlerweile im PDF-Format. O'Reilly macht ja viel in der Richtung. Und das ist einfach interessant, weil einfach das E-Paper viel besser zu lesen ist, als wenn ich einen normalen Screen habe, wo ich irgendwie drauf lesen kann. Und da würde ich einfach viel diese technischen Bücher drauf machen.
Dann machen wir jetzt noch zum Schluss der Folge, nachdem wir unsere Podcast-Hitparade hatten, dann sagt jeder von euch noch, welches Buch er gerade liest. Was liest du denn gerade, David?
Ich lese gerade, was lese ich gerade? Da müsste ich jetzt gerade mal nachschauen. Ich weiß nicht den genauen Titel, aber ich glaube, es heißt Introduction to Computing Algorithms oder sowas in der Richtung.
Oh, von Knut?
Das Standardwerk? Nee, nicht von Knut, sondern von... Michael Seipzer, Introduction to the Theory of Computation.
Okay, das klingt nach einem Standardwerk.
Das ist ein Standardwerk.
Also es gibt noch das andere von Patterson, das ist aber mehr Microarchitectures. Also, oh Gott, da weiß ich den Titel nicht so auswendig, aber da gibt es halt, das ist da der Patterson halt, ne? Computer Architecture and Design heißt er, glaube ich, genau. Was liest du? Johannes?
Lesen, was ist das?
Du liest E-Mails, Blogs.
Ja, zurzeit relativ wenig tatsächlich an Büchern. Mhm. Irgendwas liegt auf meinem Nachttisch rum, aber liegt da, glaube ich, auch mehr zurzeit. Mhm.
Andreas?
Also ich bin gerade an Gödel-Escher Bach dran.
Oh.
Das hat ein Kollege hat das immer erwähnt und das klang irgendwie ganz interessant, so mit über Rekursionen und so und was die Musik und Mathematik und so alles mit Informatik zu tun hat.
Mhm. Cool.
Und das, ja, dann habe ich mal gefragt, ob ich es mir ausleihen kann und dann hat er mir das dann glatt geschenkt. Und jetzt, genau, lese ich das gerade durch. Es ist auch zu empfehlen.
Jetzt machen wir mal die Probe aufs Exempel. Wir gehen jetzt auf hugendubel.de, klicken auf E-Books und schauen mal, ob Gödel-Escher Bach als E-Book herunterladbar ist. Und während ich suche, sagt uns der Marc, was er gerade liest. Der leiht sich jetzt mal das Mikro aus.
Also ich lese zurzeit gerade weniger was Techniklastiges, aber eher was Marketinglastiges. Das ist, das heißt Influence, The Art of Persuasion.
Oh, cool.
Das ist auch so ein Standardwerk von so einem Professor irgendwie in den 60ern erschienen, der so diese ganze persuasive Kommunikation mal experimentell nachgeprüft hat. Das ist sehr interessant. Mhm. Gerade für Marketing.
Ich versuche jetzt gerade herauszufinden, ob man Gödel-Escher Bach oder auch Persuasion kriegt im EPUB-Format. Aber mein Netzwerk lässt mich gerade im Stich. Wir sitzen nämlich gerade in einer Ecke vom Gebäude, wo es wenig Netzwerk gibt. Ich lese gerade ein deutsches Buch. Und zwar heißt das Wir nennen es Arbeit. Und zwar ist das ein relativ bekanntes Buch von Holm Friebe und Sascha Lobo, einem der bekanntesten deutschen Blogger. Das ist interessant, da geht es so ein bisschen, eigentlich geht es darum, dass es eigentlich ein Gegenentwurf zu einem normalen Angestelltenverhältnis. Sprich, man rennt halt durch Internetcafés und arbeitet dort mal hier, mal dort als selbstständiger Mensch, weil das dank Online-Kultur und Web 2.0 ja zunehmend besser, einfacher oder besser geeignet ist, mit der heutigen Kultur klarzukommen und stellt das als, ich sag mal, Alternative zum normalen Angestelltenverhältnis hin. Wobei die meisten Sachen, die er da in dem Buch anführt, die das ganze Arbeitsleben als Selbstständiger vereinfachen, kann man ja genauso gut anführen. Die machen auch das Arbeitsleben als Angestellter einfacher. Hängt natürlich davon ab, ob der Arbeitgeber mitspielt. Also gerade solche Dinge wie Homeoffice oder von Remote aus dem Internetcafé aus arbeiten, das machen sehr viele Leute hier bei Sun. Das ist für uns nichts Exotisches, aber ich kann mir natürlich schon vorstellen, dass so ein traditionelles, altbackenes Unternehmen seine Probleme damit hat. Ist interessant, ist aber auch so ein bisschen Rundumschlag um, was ist aktuelle Online-Kultur. Also manchmal driftet das auch ein bisschen weg. Trotzdem empfehlenswert. Gut, wir bleiben euch noch die Antwort schuldig, ob es Gödel-Escher Bach als EPUB gibt, weil uns das Netzwerk... Ach, du hast es gefunden.
Beim Hugendubel nicht.
Beim Hugendubel nicht, okay. Was es auch nicht gibt als E-Book, weder bei Amazon noch bei allen anderen Verlagen, das ist Harry Potter, hat irgendjemand mal bemerkt. Also die Auswahl scheint noch nicht ganz allumfassend sein. Ich hätte ja darauf gewettet, dass es Harry Potter gibt, aber das gibt's nicht.
Viel zu große Raubkopiergefahr.
Wahrscheinlich, genau. Es gibt ja auch natürlich die ersten Webseiten, die ganzen DRMs inzwischen geknackt haben.
Das ist natürlich die Frage, ob sie nicht die gleichen Fehler machen wie die Musikindustrie.
Ja, das ist so ein bisschen der Punkt. Ich glaube auch, ich würde ja behaupten, dass die Buchindustrie noch konservativer ist als die Musikindustrie und das merkt man hier auch ganz deutlich. Da bin ich sehr glücklich, dass O'Reilly jetzt offenbar ohne DRM auskommt. Das habe ich nur irgendwo mal gelesen, ich habe es noch nicht getestet.
Zumindest bei den PDFs von O'Reilly steht halt immer irgendwo drauf, das ist die Kopie von so und so.
Ja, okay, cool.
Was wahrscheinlich auch irgendwo nochmal erkennbar ist, wenn man das rausmontiert, dass sie es erkennen könnten. Aber
ich glaube, das wertet auch die E-Book-Diskussion enorm auf. Wenn man einen E-Book-Reader hat und zumindest mal auf alle O'Reilly-Bücher zugreifen kann, ist das schon mal ein Gewinn für den normalen Geek unter uns. Und da kann man sicherlich auch was machen. Ja, dann haben wir noch ein extra Thema mit eingebaut, nämlich E-Books. Ich glaube, das reicht erstmal für die heutige Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Schickt uns doch eure Lieblingspodcasts, um noch ein paar Ergänzungen an die Liste zu hängen oder schickt uns eure Meinung zum Thema E-Books. Und wir freuen uns über euer Feedback auf Facebook. Wir werden natürlich wieder eine Facebook-Diskussion zu dieser Folge anlegen oder per E-Mail an kontakt@systemhelden.com. Ihr findet alle Links auf unserem Heldenfunk-Blog, heldenfunk.de. Und zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Systemadministrator oder IT-Berater. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.